Diese Folge wird euch präsentiert von Remco. SHK TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK TV Podcast. Und ja, erstmal vielen Dank für über 100 Folgen. Jetzt schon direkt wieder die 101. Folge. Es geht wieder so schnell. Es gibt natürlich wieder Themen. Jetzt mal wieder ohne Video. Obwohl es mir sehr Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also war mal was anderes. Ich glaube, der ein oder andere, der es gesehen hat, fand es auch mal irgendwie was Schönes Neues. Vielleicht wird es ja nochmal gemacht werden. Heute mal ganz klassisch, ganz normal, nur im Audio und aus dem Homeoffice. Hallo Nikolaus.
Hallo Cedric. Ja, paar gute Rückmeldungen gab es tatsächlich. Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr ungewohnt, obwohl wir ja mit SHK TV eigentlich ein Videokanal auch sind. Ja, wir werden es sicher mal wiederholen und auch ankündigen. Aber heute so im Homeoffice mit Aufräumen und so muss es nicht sein und dann zwei Kameras installieren und so weiter. Deshalb wieder ganz klassisch nur auf die Ohren, nicht fürs Auge. Ich hoffe, das kommt trotzdem so gut an, denn wir haben ein paar spannende Themen mitgebracht.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja auch in der letzten Woche wieder unterwegs und für mich ja eine Premiere, muss man sagen, haben wir dann auf der Fahrt auch herausgefunden. Wir waren bei Villerer und Boch in Mettlach und haben uns da mal den Showroom angesehen von Villerer und Boch und Ideal Standard dann und also erstmal riesen Gelände da in Mettlach und was da alles gemacht wurde, was da in den letzten Jahren auch dann erneuert wurde. Also erzähl mal ein bisschen, du warst ja schon öfter da.
Ja, ich war wirklich in den vielen Jahren schon ein paar Mal da, die Entwicklung mitgenommen. Ja, was Bestand hat, ist das Hauptgebäude, das man ja, glaube ich, in Bildern und so immer mal wieder gesehen hat. Vielleicht waren viele von euch ja auch da schon mal zu Seminaren. Villerer & Boch ist ja da sehr aktiv, auch gerade fürs Fachhandwerk. Und spannend für mich war jetzt zu sehen, wie stellt man sowas dar jetzt mit den beiden, wie es dort gesagt wird, mit den Powermarken Villerer & Boch auf der einen Seite und Ideal Standard, ja noch relativ neu. Erster richtiger Aufschlag dieses Jahr auf der ISH. Wie man das dort auch in so einer Ausstellung darstellt, fand ich relativ überzeugend, muss ich sagen. Man hat ganz klar die Unterschiede gesagt dort. Und ja, könnt ihr euch auf die kleine Reportage freuen. Wir hatten das Glück, wirklich eine kompetente Führung zu bekommen, die uns da viel erläutert hat. Und es ist ja alles untergebracht in einem alten Fabrikgebäude, auch mit einer ganz tollen Ausstellung zu der ja, langjährigen Geschichte, 1748, wenn man so will, Gründungsdatum. Darf man ja auch nochmal erwähnen, das ist ja wirklich eine der ältesten, ja, noch existierenden Unternehmen in Deutschland zumindest. Das ist natürlich eine Menge Historie, war auch mal wieder spannend und welche Zufälle dann zu gewissen Produkten führten. Aber wir wollen da gar nicht so lange jetzt erzählen, schaut es euch demnächst an. Wir machen da nochmal eine Ankündigung zu. Und wie gesagt, vom Einkaufen im Shop für den für Porzellan und so weiter, für den gedeckten Tisch, wie es ja immer noch so heißt, bis hin aber natürlich zu dem, was uns interessiert, Badezimmer, Ausstattung und von daher war es ganz spannend. Aber wir sind ja sowieso jetzt viel unterwegs im Bereich Sanitär. Ich war ja letzte Woche da bei ESS Easy Drain, dem anderen besser bekannt jetzt, dass es zur Hans-Grohe-Gruppe gehört, also der ganz klarer Spezialist für Duschrinnen. Das ist interessant, dass so ein Produkt, das, ich sag mal, mehr oder weniger im Boden verschwindet, könnte man sagen, dann doch so viel Know-how und Technik auch hat und da auch viel Überlegung drin steckt, wie zum Beispiel moderne Geruchsverschlüsse inzwischen aussehen können. Auch spannend, gibt es auch demnächst eine Reportage. Also wir haben, glaube ich, wieder einiges in petto. Und wie gesagt, was jetzt diese Woche ansteht, ab heute kann man sagen, ab Montag, werden wir am Schluss vielleicht mal kurz verraten.
Ganz genau, wir sind natürlich wieder viel unterwegs. Der Oktober hat jetzt echt sehr, sehr viele Termine, wo wir natürlich dann am Start sein werden. Wir haben es ja auch schon mal erwähnt. Aber in der letzten Woche gab es ja dann endlich mal beschlossene Sache. Der Bauturbo ist jetzt endlich beschlossene Sache, den wir ja schon öfter hier mal im Podcast auch erwähnt haben. Verena Huberts hat ja da allen voran den Bauturbo jetzt so ein bisschen vorangetrieben und der Bundestag hat ihn jetzt beschlossen. Natürlich muss er nochmal durch den Bundesrat. Aber ja, das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und der Wohnraumsicherung ist jetzt erstmal beschlossene Sache. Ganz kurz für alle nochmal abgeholt. Der Bauturbo hat ja so ein bisschen neue, vereinfachte Regularien und Vorschriften dann für die Bauwirtschaft. Da geht es vor allem darum, dass der Umwandlungsschutz von bestimmten Gebieten vereinfacht werden soll und die Vorschriften, die Bauplanungsvorschriften auch vereinfacht werden sollen. Und Verena Huberts spricht da ganz klar und konkret, dass vorher 5 Jahre für einen Bebauungsplan gebraucht wurde, dass das Ganze jetzt mit dem Bauturbo in 3 Monaten gemacht werden kann. Da muss ich sagen, bin ich noch skeptisch. Wenn es so kommt, wunderbar. Also dann ist es wirklich ein Riesenschritt. Aber das ist natürlich ein riesen Zeitraum, der da beschleunigt werden kann. Aber allein der Umwandlungsschutz und die sinnvolle Nutzung von Flächen, gerade in einer Stadt, wo dann der Wohnungsbau ja auch gebraucht wird, wo dann ein alter Parkplatz umgebaut werden kann und zu einem neuen Wohngebiet gemacht werden kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und da geht die Bundesregierung jetzt einen wichtigen Schritt.
Ja, spannend zu beobachten. Erstmal, ich sag mal, wenn man von 5 Jahren auf 3 Monate kommt, dann darf man das Wort Turbo verwenden. Also daran sollte man jetzt mal nicht rühren oder sich an dem Wort aufreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber da auch kommt, du hast gerade so eine Umwandlung gesagt vom Parkplatz zum Baugrundstück. Ja, die Frage wird sein, geht das wirklich und gibt es dann doch wieder Interessenlagen, die dann zu Klagen führen und dann doch wieder Verzögerungen hervorrufen? Wir dürfen auch den ganzen Umweltaspekt, ne? Wir hören ja sehr häufig, dass ja Bauverzögerungen auch durch Umweltaspekte, sprich Naturschutz und vorhanden sind. Also wie sich das in der Praxis bewährt, wie gesagt, du hast eine gewisse Skepsis geäußert, das muss abgewartet werden. Spannend ist einfach, ob wir irgendwann mal, ich sag mal, in einem Jahr zumindest mal hören, ja, wir haben tatsächlich hier einige Projekte mit dem Bauturbo jetzt so realisieren können, dass sie nach 3 Monaten praktisch schon in die Umsetzung gehen. Also das wäre ja komplettes Neuland und wäre zu wünschen vor dem Hintergrund, der allseits bekannt ist, dass Wohnraum fehlt, gerade in den Städten, du hast es gesagt. Also von daher schauen wir gespannt hin. Aber da ist natürlich unser Ziel in dieser Woche, denn sie soll ja bei der Deutschen Wärmekonferenz sein, die Ministerin. Und wir werden unser Bestes geben, sie einfach mal kurz dazu zu befragen oder zumindest ihr Statement mitzunehmen, das sie ja dort abgeben wird. Und da wird der Bauturbo, gerade jetzt, wo er so aktuell jetzt auch im Bundestag verabschiedet wurde, sicher von ihr auch zum Thema gemacht. Also da können wir euch hoffentlich nächste Woche schon mehr zu erzählen.
Ja, ganz genau. Da gibt's ja dann nochmal einen genauen Plan, wie das Ganze dann aussehen soll. Verena Huberts hat gesagt, dass Gemeinden und Kommunen dabei dann unterstützt werden. Wie das dann aussieht, wie das dann kommt, werden wir auf jeden Fall mal versuchen, zumindest nachzufragen. Mal sehen, wie es uns dann gelingt. Aber wir haben ja auch schon öfter drüber mal geredet, ob es dann am Bauturbo liegt, der jetzt in den Medien war oder nicht. Aber die Baugenehmigungen steigen ja jetzt doch immer mehr an. Und unter anderem sind ja jetzt auch die Fertighäuser auf einem neuen Rekordniveau, was die Genehmigung angeht, richtig?
Ja, das ist richtig, aber das muss man natürlich auch immer in Relation sehen. Ich glaube, irgendwas über 26%, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, Anteil am Einfamilienhausbau. Das ist schon eine ja, zu beachtende Zahl. Wir sehen auch, dass viele Herstellerunternehmen, die mit Fertighäusern oder Fertighausbauern kooperieren, das natürlich auch wohlwollend wahrnehmen. Aber wir haben ja, ich glaube, in der letzten Woche ja über die 30% plus in den Antragsgenehmigungen gesehen. Also ich sag mal, wie immer von uns schön abgerundet, wenn knapp ein Drittel natürlich, Fertighausbauten davon sind, dann sieht man schon, dass der klassische Bau auch beim Einfamilienhaus rückläufig ist. Und man darf eins nicht vergessen, ein Drittel fehlt dann auch für ja, den freien Verkauf, wenn ich das mal so sagen darf, im Sanitärbereich. Denn in der Regel ist ja vorgegeben, was dann auch im Sanitärbereich eingebaut wird. Man kann dann Änderungen vornehmen, aber da liegen uns ja noch oder derzeit keine statistischen Zahlen vor, wie viele Kunden von Fertighäusern sich dann dazu entscheiden, das Bad zu individualisieren und nicht auf das Vorgegebene zurückzugreifen.
Ja, richtig. Da ist natürlich dann die Gefahr, dass das Ganze dann in eine Richtung natürlich sehr stark schwankt. Das werden wir natürlich weiter beobachten, sehen, wie sich da der Markt weiterentwickelt. Da sind dann natürlich bei vielen Fertighäusern auch die Nachhaltigkeitsaspekte ganz groß drin. Da weiß man sowieso, dass Wärmepumpen im Neubau natürlich ganz, ganz stark vertreten sind und auch in den Fertighäusern dann stark vertreten sind. Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, der dann über die nächsten Schätzungen, sage ich mal, was den Wärmepumpen und den Gasheizungsmarkt angeht, dann gesprochen hat, wo es dann auch darum ging, okay, wie sieht es denn in den nächsten 20 Jahren aus? Die durchschnittliche Gasheizung ist 13 Jahre alt. Da wird es spannend werden, was da passiert. Wir haben es zur Genüge schon mal angesprochen, aber da weißt du diesmal wieder mehr, was die Wärmepumpen im Neubau angeht. Heute habe ich wieder was Spannendes von Remco für euch. Das neue VRF Multiklimasystem MVV-DC. Damit lassen sich mit nur einem Außengerät bis zu 11 Wand- oder Deckengeräte gleichzeitig betreiben. Ideal zum Heizen und Kühlen von großen Büros. Wer noch mehr Leistung braucht, kann das System sogar auf bis zu 22 Innengeräte erweitern, mit einer Gesamtleistung von 40 kW im Kühlen und 45 kW im Heizen. Besonders stark finde ich ja die Flexibilität bei der Installation und die smarte Steuerung über SmartWeb oder KNX. Und das Ganze läuft mit Energieeffizienzklasse A++, ist je nach Anwendungsfall mit bis zu 70% förderfähig und richtig leise im Betrieb. Typisch Remco eben. Mehr Infos gibt's wie immer in den Shownotes oder auf remco.de.
Ja, ich kann auch nur das wissen, was auch ich dann mir anlese. Ne? Wir sind ja Redakteure immer noch und recherchieren ein bisschen oder kriegen auch Informationen. So gibt es ja eine relativ aktuelle Information der Deutschen Energieagentur, kurz DENA, die da auch nochmal reinschaut. Da wird immer die gute Zahl zuerst genannt, denn bei genehmigten Bauprojekten für die kommenden Jahre sind ja bereits 81% Wärmepumpen geplant. Das ist natürlich auf der einen Seite eine super Zahl. Was die anderen 19%, ob das dann Fern-Nahwärmenetze sind oder auch Pellet oder alternative Energien, das geht daraus nicht hervor. Man darf aber nicht verkennen, auch in der Meldung steht natürlich auch, dass die Zahl der Baugenehmigungen 24 gesunken ist und das auch im dritten Jahr in Folge. Und dass man da schon von starken Rückgängen ausgehen darf. Was ganz spannend ist, ist noch, dass der Absatz von Gasheizungen halt, wie auch schon bei uns ja auch schon mal genannt, halt auch um 41% zurückgegangen ist. Man darf eins nicht verkennen, ich will aber jetzt hier nicht unbedingt den Vergleich ansetzen. Wir haben ja von den positiven Erwartungen im besten Falle gehört, dass spätestens 27 die 500.000 Wärmepumpengrenze im Absatz dann erreicht werden soll. Hat ja der Bundesverband Wärmepumpe nach dem Gutachten auch gesagt. Aber man darf nicht vergessen, in Summe wurden ja vor knapp 2 Jahren jetzt noch fast 1,3 Millionen Heizungen erneuert. Natürlich mit allen Systemen. Aber 1,3 Millionen trotzdem und jetzt sind es dann bestensfalls 27, 500.000 plus X, was noch an Gas- und Ölheizung, Pelletheizung dazukommt. Aber dass man in Summe an Zahlen für Heizungsumbauten, so nenne ich es mal, kommt, die wir noch kannten in den nächsten Jahren, darf nicht erwartet werden. Wir drücken die Daumen, dass also diese Zahlen Richtung Wärmepumpe oder auch Pellet oder Alternativen regenerativen Heizsystemen dann gelingen. Aber wie gesagt, wir müssen den Gesamtmarkt dann sehen, auch was Tätigkeiten anbelangt, dass wir da nur hoffen können, dass der Markt dort sich stabilisiert und die Energiewende nicht an Fahrt verliert.
Ganz genau, das ist dann das Entscheidende, dann, dass es weitergeht, dass es mit der Branche weitergeht. Für uns dann natürlich irgendwo vielleicht gut, je nachdem, vielleicht kann man da was Positives draus ziehen, dass dann, wenn viele, viele Wärmepumpen eingebaut werden, aber da eine Routine herrscht, dann vielleicht auch mehr Zeit und dann beim Endkunden mehr Möglichkeiten da sind, um dann ein neues Bad wieder zu bauen, um da weiterzumachen, um sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich dann die Hoffnung. Mal sehen, wie es dann wird. Da können wir auch nur abwarten und auf die neuen Zahlen warten.
So ist es, ja. Vielleicht nochmal einen Blick in die Woche. Wir haben ja schon angedeutet, wo wir unterwegs sind. Aber wir haben ja auch noch den Tag des Schornsteinfegers. Ist ja bei uns selten ein Thema natürlich, aber wir konnten ja die Gelegenheit nutzen. Vielleicht hat der eine oder andere in der vergangenen Woche unsere Nachrichtensendung gesehen, wo wir ja eine Schornsteinfegerin hatten, die auch im Verband ja tätig ist und die dann auch die Herausforderung beschrieben hat. Aber ich finde immer spannend, dass gerade das Schornsteinfegerhandwerk oder der Verband dort sehr aktiv ist, auch in sozialen Projekten. Das darf man auch sagen. Wie gesagt, das Glücksbringer-Symbol oder dass man da mit guten Dingen teilweise vorangeht, darf man mal an der Stelle erwähnen. Und wie gesagt, wie sich jetzt auch ein Schornsteinfegerhandwerk auf die aktuellen Veränderungen im Bereich Heizung und Wärmeerzeugung einstellt. Ich glaube, das hat die Kollegin ganz gut beschrieben.
Auf jeden Fall. Jetzt am Mittwoch, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, am 15. Oktober, wenn wir bei der Wärmekonferenz in Berlin sind, ist Tag des Schornsteinfegers. Und ich finde es eine schöne Aktion, dass da auf so soziale Projekte ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben wird. Dieses Jahr werden Stammzellspenderinnen und Spender gesucht. Es geht natürlich da um das Thema Leukämie, um das Thema Blutkrebs, um dem entgegenzuwirken. Und eine ganz, ganz schöne Aktion, die da am Tag des Schornsteinfegers vom Schornsteinfegerhandwerk gemacht wird und ein großer Aufruf, sich da zu melden und sich da zu beteiligen.
Ja, vielleicht noch, wir sind ja hier heute ein bisschen zahlengetrieben, sorry dafür, kann man sich nicht alles merken, muss man sich auch nicht alles merken, aber aktuelle Zahlen zeigen ja auch dort, im Schornsteinfegerhandwerk sind in Deutschland 21.000 Menschen beschäftigt, es gibt 7.700 Betriebe, ich dachte, das wären gar nicht so viele, aber andererseits, die 7.700 Betriebe sind für 30 Millionen Haushalte zuständig, also fast 1.500 pro Schornsteinfegerhandwerk. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert bei 365, eigentlich nur 220 Arbeitstagen. Also von daher, die Arbeit wird denen jetzt noch nicht ausgehen, denn ich glaube, so ein paar Gas-Öl-Heizungen und so werden noch ein paar Jahre werkeln. Das Holzfeuerung-Thema gibt es ja auch noch, vielleicht stärker im Süden, weniger im Norden. Aber nichtsdestotrotz, spannend, wie jetzt so ein Verband, aber auch, wie gesagt, so ein ganzer Berufsstand sich auf Veränderungen einstellen muss, um es nochmal zu sagen. Das war mal, abseits unserer normalen Tätigkeit ganz gut auch mal zu hören und zu wissen. Auch das Schornsteinfegerhandwerk ist ja auch in Sachen Energieberatung aktiv.
Energieberatung ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Thema und wie wir gehört haben in der Nachrichtensendung letzte Woche, schaut man sich da natürlich auch um, geht ein bisschen andere Wege auch. Also die ganz klassische Arbeit des Schornsteinfegers ist es heute nicht mehr. Es ist auch mittlerweile ein ganz moderner Beruf geworden, wie wir dann erfahren haben. Und da gibt es viele, viele Aspekte, die dann das Handwerk und die Arbeit da ausmachen. Deshalb unglaublich, wie das da funktioniert mit 1.500 Haushalten pro Schornsteinfeger, aber vielleicht ist das auch ein Zeichen für die Qualität der Arbeit, dass da sich die meisten Haushalte dann über Jahre nicht melden und das System von alleine, wenn er dann gut geschult wurde, wie das Heizen funktioniert, läuft.
Ja, Cedric, ein anderes Thema, dem widmen wir uns ja heute noch, da fahren wir jetzt gleich los, um es mal so zu sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es wird ja oft immer jetzt, aufgrund der wirtschaftlichen Konjunktur hat man das Gefühl, es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Aber ein Unternehmen, wer denen so ein bisschen um Social Media folgt, vielleicht auch nicht bei dem einen oder anderen so im Fokus, gehe ich mal von aus, ist ja Vitra, die ja auch von der Herstellung ihrer Produkte, ja Schwerpunkt in der Türkei, aber auch sonst sehr, sehr stark drauf setzen und auch da viel Geld in die Hand nehmen. Und das wollen wir uns mal genauer erzählen lassen. Deshalb sind wir heute in Köln. Wir fahren jetzt von Düsseldorf nach Köln, wenn man so will. Und dann lassen wir uns das mal darstellen und werden da, glaube ich, auch einen Podcast mit einem Kenner der Materie halten und natürlich auch ein bisschen für SRK TV filmen. Genau, und dann geht es Dienstag nach Berlin zur Wärmekonferenz.
Ja, spannende Woche. Es geht wieder viel hin und her, viele verschiedene Themen. Ich bin gespannt, was wir bei Vitra dann hören werden, was dann auch die Re-Ceramic, die Waschtische angeht, recycelte Waschtische. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Themen und Vitra ist da ja ganz, ganz weit. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten. Danke nochmal für die 100 Folgen, für die 101. Folge. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören und ihr in der Woche uns so ein bisschen verfolgen könnt. Verfolgen könnt ihr uns jetzt übrigens auch über die SRK-TV-App neu, für die, die es schon gemacht haben, das Update zu iOS 26 beim iPhone. Da gibt es jetzt eine neue Version der SRK-TV-App mit kleinen Fehlerbehebungen und ein bisschen moderneres Design. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
Bessere Performance. Jedenfalls
bessere Performance
bei uns natürlich. Im Test war das zu sehen.
Ganz genau. Und da könnt ihr nochmal reinschauen und dann unsere Themen nochmal verfolgen. Und dann sage ich bis nächste Woche.
Ja, auch von mir nochmal alles Gute. Bleibt gesund. Und für die, die jetzt in die Herbstferien hier in NRW starten können, viel Erholung und gutes Wetter, das ja ein bisschen nachlässt leider. Jetzt der goldene Herbst lässt auf sich warten, hier zumindest in NRW. Von daher habt eine gute Woche, gute Zeit, bleibt gesund, denn viele Corona-Fälle um uns herum sind schon wieder hörbar, haben wir auch schon mit zu kämpfen gehabt, zum Glück nicht intern. Und von daher, nochmal alles Gute, gute Woche und bis kommende Woche Montag. Bis dann.
Ciao.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.